Hoch die Hände, Zeitenwende. Willkommen zum 24. kommunalpolitischen Podcast aus und für Ludwigshafen, die ganze Welt und das Universum. Von der sympathischen, arbeitsamen, strebsamen, fleißigen, kleinen, liebenswerten Fraktion, Grünes Forum und Piraten. Heute mit dabei, wie es sehr häufig, unser werter Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. Hallo Raik.
Hallo Heinz.
Und hallo.
Hallo alle da draußen.
Und Heinz Zeller, der Piraten der Fraktion, was gerne betont wird in dieser Zusammensetzung, aber im Guten wie im Schlechten. Nicht wie damals als Hospitant, nur wenn was schief ging. Egal, wir gehen in medias res, wir haben heute leider wenig Zeit, aber wir müssen, wie manche sagen, zu Potte kommen. Der letzte Podcast war am 26. Januar und es ist sehr viel passiert. Wir haben sehr viel gemacht und auch sehr viel machen müssen. Die Wahlen stehen vor der Tür, relativ spät im Vergleich zu 2019, also im Juni, Anfang Juni. Aber wer mitspielt und gewinnen will, nur wer mitspielt, kann gewinnen. Und wer jetzt nicht spielt, kann 5 Jahre warten und in unserem Fall als kleine kreative politische Entität, da müssten wir quasi von Null anfangen. Das vergisst man gern, das Organisatorische, der Formalfu, wie es bei Piraten heißt, das macht viel Arbeit und muss auch akkurat gemacht werden. Sonst bekommt man vom Wahlleiter, wenn man die Unterlagen einreicht, die mühsam zusammengeschriebenen und protokollierten Ergebnisse auf den Kopf rumgehauen. Und das wollen wir nicht. The only way is up. Noch weiter hoch, denn wir haben vor, unsere doch kleine Erfolgsgeschichte weiterzuführen. Und wir haben allen Grund dazu, weil irgendjemand muss ja mal endlich in Ludwigshafen konstant nachschauen, dass keine Schildbürgerstreiche sich wiederholen, die es hier und da absichtlich oder aus Versehen doch gegeben hat oder gegeben haben muss. Sonst erklärt sich der Weg von der reichsten Kommune in den 70er Jahren zu einer der ärmsten nicht ganz widerspruchsfrei. Okay, Raik, lang ist es her und das war ja auch ein Gastpodcast. Mit was fangen wir an? Such was aus, Themen gibt es ja en masse, wie wir gerade besprochen haben.
Ich würde dann anfangen mit Cannabis, aber kurz bevor ich damit anfange, würde ich noch mal kurz zu der Aufstellungsversammlung gehen. Wir haben insgesamt für den Stadtrat 22 Kandidaten auf unserer Liste. Wer sich fragt, naja, aber der Stadtrat hat doch 60 Mitglieder, dann kann man sagen, dass wir bei den 22 natürlich mit Mehrfachnennungen gearbeitet haben. Das heißt, ein Teil wurde dreifach benannt, ein Teil wurde zweifach benannt, sodass schlussendlich alle 60 Stimmen nicht verloren gehen, sondern 60 Stimmen kriegen wir, wenn einer ein Kreuz bei den Piraten macht. Denn wir teilen uns die Liste. Ein großer Teil ist Pirat, ein großer Teil ist Grünes Forum, aber weil wir nicht nochmal als Grünes Forum einzeln antreten wollten, sondern die Erfolgsgeschichte mit den Piraten einfach fortsetzen wollen, haben wir gesagt, wir treten auf der Liste der Piraten an, was aus meiner Sicht total sinnvoll ist.
Ja, es ist sinnvoll, praktikabel, denn es wird ja zurzeit gerne intensiv für die Demokratie demonstriert und sich ausgesprochen. Demokratie macht aber Arbeit und will durchgeführt werden und organisiert werden. Und wer das Grüne Forum und die Piraten will, also hier unsere eingearbeitete Fraktion, Katrin, Raik, mich, möglicherweise noch andere, wenn wir vom Erfolg geküsst und verfolgt werden, der kreuzt bei den Piraten oben an oder macht sich die Mühe, Einzelkandidaten zu wählen. Das kann man ja auf kommunaler Ebene. Es ist einfacher. Wir brauchen nämlich nach den ganzen Vorarbeiten und unserer, man kann ja schon sagen, alltäglichen Arbeit für die ganzen Projekte und die Kommunalpolitik, wir brauchen unsere Ressourcen. Man muss ja auch gesund bleiben bei Verstand und braucht Energie. Unsere Ressourcen für einen kreativen Wahlkampf, auf den ich mich fast freue mittlerweile. Der Frühling versorgt mich mit Energie bei den Vorbereitungen der Aufstellungsversammlung und den ganzen Feinheiten, wo ich ja mitwirken musste, du auch, Raik, das macht einen dann an schlechten Tagen, wenn es auch noch regnet, etwas trübsinnig. Aber jetzt geht die Politrakete langsam Richtung Stadtrampe, würde ich sagen. Da, auf das Thema gehen wir vermutlich noch sehr, sehr oft ein und gehen natürlich auch raus. Raik fängt gleich mal morgen an. Er kandidiert ja auch wieder für den Ortsbeirat Südliche Innenstadt. Und ich glaube, du stellst dich morgen auf die Straße, Hardcore-Wahlkampf, und bist, wenn wir auch nicht die erste Liste waren, die ihre Wahlteilnahme bekannt gegeben hat, so bist du, glaube ich, der Erste, der auf der Straße rumsteht und Flyer verteilt und Kugelschreiber, sofern ich noch welche in der Garage finde, oder?
Genau, ich habe auch noch Kugelschreiber von der Gewerkschaft da, also von daher dürfte das alles kein Problem sein, aber wir machen nicht den ersten Wahlkampf, das ist ja für mich jetzt schon der, ich weiß es jetzt, zigste Wahlkampf, seit 2007 bei den Grünen dabei gewesen und der letzte Wahlkampf vor 5 Jahren, das haben wir ja auch ganz gut gewuppt und zwar damals noch bei den Grünen, heute jetzt für das Grüne Forum, auch mit gutem Grund beim Grünen Forum und bei den Piraten, weil wir einfach die bessere Alternative sind. Mir fallen da jetzt 100 Argumente ein, aber lass es mal jetzt dabei. Die Frage aus aktuellem Anlass, ausgerechnet heute hat der Bundesrat zugestimmt der Legalisierung von Cannabis in Deutschland mit einer sehr vorsichtigen Legalisierung, würde ich mal sagen.
Aber trotzdem ein Meilenstein, wo man sich überlegt, was die letzten Jahrzehnte, wo man sich viel Mühe gab, regelrecht ein Unterdrückungsinstrument zu vervollkommnen, damit irgendwelche Statistiken gut funktionieren. Und auf der anderen Seite, wenn es dann mal so aussah, als käme man zur Besinnung, dann fiel allen wieder ein, hoppla, europäische Gesetzgebung ist irgendwie dagegen. Gleichzeitig wird in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf europäischer Ebene der Schwarzmarkt für allerlei Illegales geschätzt, um Kennzahlen etwas freundlicher aussehen zu lassen. Aber das ist ein Expertenthema und auch kein kommunalpolitisches Thema. Ich hätte die Wette verloren. Ich dachte, sie vermasseln es mit Ansage. Das kann natürlich noch kommen, aber trotzdem ist heute ein Tag, der etwas verändert. Das lässt sich nicht bestreiten. Das finde ich gut. Wir haben ja auch eine Pressemeldung geschrieben. Hätten wir schon früher rausgeben wollen, aber dann kam die Bundesratssitzung immer näher und die musste man dann natürlich abwarten. Und das ist dann, naja, heute wurde ja auch noch ein paar andere Sachen im Bundesrat behandelt. Da bin ich mal gespannt. Sachen, die durchaus noch mehr Leute betreffen als die Teillegalisierung oder schrittweise Legalisierung. Und wir hatten ja hier schon den Handverband Rhein-Neckar und ich habe ja schon eine halbwegs flammende Rede auf dem Global Marihuana March leider während der Corona-Zeit 2021, glaube ich, halten dürfen. Wir finden das gut und werden das beobachten und wir empfehlen natürlich keinen übermäßigen Konsum von egal was, auch nicht von Pfalzwein, sondern mit Entsagung steigt die Lust. Immer schön vernünftig sein, keine Kraftfahrzeuge führen, auch keine Flugzeuge, am besten auch nichts, was auf dem Wasser schwimmt. Und generell gilt, Rauschmittel ist etwas für Leute, die ein paar Hirnzellen zur Not verkraften können, nichts für Leute, die jung und noch nicht ganz so vernünftig sind, wie man es nur mit im Laufe der Zeit wird. Okay, so, ja, Cannabis, hurra!
So vernünftig wie wir. Und damit ist genau zu Cannabis eigentlich alles gesagt. Ein Satz vielleicht noch dazu. Das war so ein bisschen so ähnlich wie bei der Atomkraft. Man hat jetzt endgültig mal ein gesellschaftliches Thema mal endlich beerdigt und abgeschlossen. Und ich kann auch der CDU beim besten Willen nicht raten, das ganze Thema nochmal aufzuschnüren, wenn bei der nächsten Wahl die CDU die stärkste Kraft und Regierungspartei wird, wie heute angekündigt. Das ist auf alle Fälle keine gute Idee, dieses gesellschaftliche Konfliktthema wieder aufzumachen. Aber wir kommen nahe zu einem anderen Konfliktthema, was uns hier auch schon mindestens mal seit gut 10 Jahren begleitet. Oder noch länger. Das war der Berliner Platz mit dem Investor, dem Herrn Tetzner, der damals großmundig oder...
Er hat stark angefangen und hatte er wenig Fortune.
Genau. Damals, ich kann mich erinnern, Oberbürgermeisterin damals, Frau Dr. Eva Lohse hat ihn vorgestellt mit dem Metropol, einen 70 Meter hohen Turm auf dem Berliner Platz mit Aluminium, Glas und allem Schnickschnack, was man sich vorstellte. Die Geschichte war von Pech, Pleiten und Missgeschick begleitet worden und schlussendlich ist der Herr in Tetzer in der Insolvenz geraten und das Projekt liegt jetzt beim Insolvenzverwalter in Mannheim und wir haben am Mittwoch der Rheinpfalz entnommen, dass es neue Entwicklungen gibt und zwar ein Herr Unmüßig aus Freiburg, eine bisher eher unbekannte Projektentwicklung.
Ja, jetzt hat das mit dem ehemaligen Postgiroamt in der...
Er ist nicht ganz unbekannt, weil das sein eines Projekt, das hat ja schon Jahre, also sicher, also ich könnte mir vorstellen, dass das schon vor 2 Jahren aufgetaucht ist, auch in der Zeitung. Also der Kauf des Postgiroamtes in der Ernst-Böhl-Straße, also dieser überhaupt des ganzen Postareals, wo auch Räume für die Fachhochschule angemietet wurden zeitweise. Also das große Gebäude mit diesem Funkturm, den man von Weiden, so, was weiß ich, vom Pfälzerwald aus sehen kann, das wurde gekauft und soll modernisiert und umgebaut werden und als Bürogebäude, also als gewerblich genutzt, vermietet werden. Die Lage ist dafür ja Parkplätze, die Busverbindung, kann man sich drüber streiten. Vielleicht kommt, wir werden das fordern, die sogenannte Umweltverbundbrücke, das mit dem Post Tunnel hat sich ja wohl erledigt, spätestens nachdem wir dort waren und das lustige Foto gemacht haben mit der härtesten Tür Deutschlands. Die Hochschule ist nebendran, junge Leute, die Campus-Erweiterung ist ja glaube ich, beendet. Dann das Technologie-Areal oder wie nennt es das? Technologiezentrum, also dieses Gewerbegebiet mit originellen Firmen. Und hintendran das sogenannte Kerschensteiner Zentrum, die Berufsschule. An der Bruchwiesenstraße und einmal im Jahr gegenüber ein Techno-Festival. Also, wie gesagt, also dieses Projekt ist schon länger bekannt und jetzt neu kam die Idee
eines sogenannten repräsentativen Rathauses auf dem Berliner Platz. Und zwar, der Herr Unmüßig hat vorgeschlagen, ich baue euch, liebe Stadtverwaltung, ein repräsentatives Rathaus, ein Gebäude mit etwa 6 oder 7 Stockwerken. Vorgesehen ist im Prinzip so eine Art Hufeisen mit einem Gebäudeteil, der kleiner ist, Richtung Berliner Platz, also sprich Richtung Music Park und einem etwas größeren Gebäudeteil, der ist Richtung Alex. Also so muss man sich das in etwa vorstellen, mit einem kleinen Innenhof, den man entsprechend vielleicht begrünen oder auch mit einem Springbrunnen bespielen kann und das Schöne ist, da sitzt dann die OB, da sitzt dann der Stadtrat,
ich
da sitzen...
Ich habe die Zeitungsausgabe aus und weiter nicht gelesen, war das, habt ihr da auch ein Bild abgedruckt?
Nee, kein Bild abgedruckt. Aber so in etwa... So in etwa muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, sagen wir mal so. Und genau, was wollte ich sagen? Genau, Fraktionen und ein Bürgeramt soll rein und unten drunter, und das stand auch in der Rheinpfalz, praktisch im Erdgeschoss, soll es ein Restaurant geben, einen Bistro oder wie sagt man heutzutage, Systemgastronom. Wir können uns wahrscheinlich da auf eine McDonald's freuen oder was auch immer.
Na, da war ja die McDonald's, war ja früher in der Innenstadt.
Ja.
Vom
McDonald's kann man halten, was man will, aber irgendwie komisch, dass in einer ziemlich großen Stadt ist, in der Innenstadt, kein Mac es gibt. Also es gab ja einen und dann in der Walzmühle und dann ist er weg. Ich war ehrlich gesagt selten da, von mir haben sie nicht leben können. Aber dieser Sandwichladen, der hält sich komischerweise, aber ich schweife ab. Der vormalige Projekt, der Mann ohne Fortune, der wollte ja auch Gastronomie unten unterbringen. Der war ja von Hans im Glück, dem Burger-Salon, die Rede. Witzigerweise ist ein Hans im Glück, glaube ich, eben beim Technischen Rathaus in Mannheim untergebracht oder irgendwo da im Areal. Gehe ich auch nicht hin. Erzähl weiter rein.
Nee, ich will nur sagen, also Hans im Glück kann ich kann ich wirklich empfehlen. Also wenn man Burger mag, insbesondere der Burger mit dem Camembert, ist wirklich zu empfehlen. Also esse ich gerne, aber ich bin da auch nur einmal im Jahr. Und man sitzt übrigens auch im Sommer sehr gut da draußen bei diesem ehemaligen Eisenbahndepot in der Nachbarschaft von dem Technischen Rathaus von Mannheim. Mannheim hat im Prinzip das System übernommen, was zum Beispiel auch Leipzig hat, ein großes technisches Rathaus für alle möglichen Dinge, dann ein kleines repräsentatives Rathaus, meistens in der bisherigen Konstellation war es das historische Rathaus, das natürlich viel zu klein für heutige Zeiten ist, und dann hat man versucht, so weit wie möglich alle möglichen städtischen Bereiche zusammenzufassen. Das wird natürlich niemals funktionieren, weil das städtische Grünflächenamt oder die Kfz-Zulassungsstelle oder das Krematorium beispielsweise wird man niemals in ein technisches Rathaus insgesamt bekommen.
In die Innenstadt schon mal gar
nicht. Und schon in die Innenstadt schon mal gar nicht. Aber jetzt nochmal zum ganz kurz und um das ganze Thema abzuschließen, da stehen noch viele, viele Fragezeichen sind da an dem Projekt dran. Es klingt natürlich verlockend, denn eine Bebauung, die sich an der Umgebung bemisst, ja. Das haben wir immer schon gefordert.
Nicht so größenwahnsinnig.
Also das war doch sehr ambitioniert von Anfang an. Allein der Name Metropol, der angeblich aus einem, also ich will nicht anfangen, nochmal alles Kritikwürdige aus meiner Sicht da zu wiederholen, aber wurde sehr groß gedacht, aber gut, hätte ja vielleicht auch klappen können, hat es aber nicht. Und das ist ja eine Trauergeschichte. Und soweit man lesen und hören kann, ist es ein erfahrener, seriöser Investor. Und wir werden auf jeden Fall die Sache begleiten. Festzuhalten ist, es gibt endlich was Neues. Und aufgrund dieser Idee sieht man aber auch, dass man offensichtlich nicht das ganze Projekt kaufen muss, also den Bebauungsplan so, wie es mal der Vorbesitzer vorhatte, sondern man kann offensichtlich aus der Insolvenzmasse nur Grund und Boden herauslösen, wie auch immer, weil anders ist das ja nicht zu erklären, der Vorstoß. Und wir werden eine Anfrage an die Stadt schicken, inwieweit, das wurde nämlich thematisiert und eigentlich auch von den großen Parteien, auch in dieser Sondersitzung, ja nicht als Antrag oder offiziell oder als Stoßrichtung, aber als es darum ging, dass der Grund und Boden eigentlich im Besitz der Stadt sein sollte, wenn der Berliner Platz das Herz Ludwigshafens sein soll, da habe ich viele Leute mit dem Kopf nicken sehen und von den Altvorderen, von denen, die was zu sagen haben, hat man ja damals nur gehört, ja, wir haben leider das Heft nicht in der Hand. Und da will ich aber mal wissen, was seit der Zeit ohne Heft in der Hand bis jetzt zur neuen Entwicklung von der Stadt unternommen wurde, an Kontakten und an Ideen, sich irgendwie zum Gewinn der Stadt da zu beteiligen und nicht einfach zu warten, bis jemand kommt, möglicherweise jemand Seriöses und ein Profi, dass man dann sich da irgendwie mal einmietet, weil ein Rathaus wäre doch ganz schön. Also die Zeit der Hemdsärmlichkeit ist vorbei, deswegen auch unser Wahlkampf-Slogan, endlich Ludwigshafen, Ludwigshafen first. Kann man ruhig sagen. Na, first lassen wir weg, das ist so erst mal Ludwigshafen oder so. Na, wir denken nochmal drüber nach. Zum Berliner Platz, du bist da näher dran.
Genau, und das ist im Prinzip eigentlich auch alles, was wir dazu sagen können, weil, wie gesagt, das klingt alles sehr vielversprechend, hat einen wirklichen Charme, diese ganze Idee. Ob es dann wirklich so kommt, wissen wir nicht. Was aber noch eins, das fällt mir gerade ein, natürlich, die Bebauung ist ja nicht besonders hoch, sondern bemisst sich am Faktorhaus bzw. am Ankerhof hinten dran und hat den Charme, dass eine Tiefgarage unter dem Gebäude nicht so viele Stellplätze erfordert, wie das ursprünglich war. Der Platanenhain wäre dann sicher. Und dann hat sich doch der ganze Kampf um den Berliner Platz und den Platanenhain doch wirklich gelohnt. Und ist ein schönes Beispiel, dass bürgerschaftliches Engagement am Ende doch Früchte tragen kann. Fortsetzung folgt. Was hatten wir in der letzten Zeit noch? Und zwar, Heinz, du warst in einer Kommission, die sich mit Straßennamen beschäftigt.
Ja, das,
und zwar, um einen Satz zu sagen, wir haben ja zum Beispiel den Agnes-Miegel-Weg in Berlin.
Eine ganze Reihe von
richtig. Rheingönheim war das mit dem Agnes, die war nämlich
Stramm nationalsozialistische Dichterin und soll sich da auch jetzt nicht großartig verabschiedet haben, nachdem klar war, dass das nicht der richtige Weg war, der dritte Weg. Ja, das ging jetzt über 2 Jahre. Es war Teil des Kulturausschusses, aber Leute aus dem Kulturausschuss wurden dann gewählt oder entsandt von den Fraktionen in die Straßennamenkommission und mit Hilfe unserer promovierten Stadtarchivare und ihren Assistenten und Assistentinnen und unter Mitwirkung und in Gegenwart der Kulturdezernentin hat eine kleine Gruppe, zu der ich irgendwann gestoßen bin, da es einen Wechsel gab bei uns im Kulturausschuss, hat eine Gruppe von, ich sag mal, 10-12 Leuten mit Experten, also mit den städtischen Historikern, erstmal eine Liste von möglicherweise problematischen Namen, in Rheingönheim, das war ja schon weit vor der Kommission mal Thema, da gab es mal einen Antrag, ob man das nicht ändern sollte, und dann wurde erstmal überlegt, was könnte alles problematisch sein, und es ist ein Thema, das jetzt nicht nur in Ludwigshafen erfunden wurde, weil es allen zu langweilig ist, sondern das ist in Deutschland beides und möglicherweise auch in anderen europäischen Ländern der Fall, dass man historisch bedenkliche Namen, also was ja eine Ehrung darstellt, ja, wenn es irgendwann mal eine Reichdreherstraße geben würde, würde ich dich ja freuen, wenn man dir das jetzt schon ankündigt, sofern die Straße halbwegs schön ist. Man kann es auch, irgendwie schlecht erwischen. Ja. Da fällt mir übrigens gerade ein, gibt es hier eine Helmut-Schmidt-Straße? Oder ich meine, das ist doch eine SPD-lastige. Das wundert mich irgendwie, weil in Mannheim haben sie es mit der Helmut-Kohl-Allee ruckzuck hingekriegt und hier ausgerechnet. Und zur Helmut-Kohl-Allee führt die Helmut-Schmidt-Brücke. Und wir haben ja, nicht, dass ich wüsste, aber egal, ich schweife ab. Wie auch immer, was lange währte, wird endlich gut. Zumindest wird es gegossen in einen Bericht zur Tätigkeit der Straßennamenkommission. Der ist noch, der wird erst noch veröffentlicht, aber die Kommission hat ihre Arbeit als beendet und alles in allem erfolgreich erklärt. Und die Ergebnisse werden im nächsten Kulturausschuss und im Stadtrat vorgestellt und auch eine Empfehlung für das weitere Vorgehen. Das macht auch Arbeit, eine neue Kommission. Ich wollte auch noch auf andere Sachen die Arbeit eingehen, die formalen Wahlteilnahmen. Dann extra, wir machen uns ja mehr Arbeit, als es unsere Pflicht wäre, also im Ehrenamt, im Kulturbereich. Ich durfte wieder eine kleine Rede halten anlässlich der letzten Verhandlung gegen Julian Assange in England. War ich in Heidelberg und habe auf dem Uniplatz einen Redebeitrag zu dieser unsäglichen Sache geleistet. Und da ist natürlich auch, das ist auch anstrengend, man will ja was Schlaues sagen und man muss hinfahren. Und ja, das habe ich gemacht. Da muss ich mal was auf die Homepage setzen. Ja, die letzte Rede ist da gibt es verschiedene Videos und rhetorisch 1A, obwohl ich ziemlich fertig war nach dem Tag. Ich kam als Vorletzter dran. Es war Sommer. Gut, Straßennamenkommission, da wird es einen Bericht geben. Vielleicht bevor ich kurz eine Tour de France durch die letzte Stadtratssitzung vom 26.02. gebe, könntest du vielleicht noch mit dem Thema, dann sonst rede ich so viel, wenn ich jetzt von der Straßennamenkommission zum Stadtrat komme. Der hatte ja, wie häufig, also nicht mehr ganz so wie früher, da gab es ja über 50 Tagesordnungspunkte manchmal, ohne Redezeitbegrenzung hat man doch eine Lösung gefunden. Na, sowas ist ja total, na, geht also doch. Aber es waren insgesamt doch 30 Tagesordnungspunkte und wenn ich jetzt anfange, kommst du nicht mehr dran rein.
Genau. Aber jetzt nochmal ganz kurz noch zurück zur Straßennamenkommission. Die tagt ja schon seit, ich glaube, meines Erachtens 2 oder 3 Jahre.
Ja.
Und sie hat einen schwierigen Auftrag. Und zwar, wir wohnen ja hier in Süd und da gibt es zum Beispiel die Rohnstraße. Das sind natürlich alles preußische Generäle gewesen, die damals in den napoleonischen Kriegen sich ihre Meriten verdient haben. Also wo will man da anfangen, wo will man aufhören? Also bei der berühmten Agnes Miegel zum Beispiel aus Rheingönnern, die war zu ihren Lebzeiten in den 30er, 40er Jahren, eher 30er Jahren, eine berühmte Schriftstellerin in Deutschland, sehr bekannt. Berühmt. Und sie hat vor allen Dingen durch ihre Heimatgeschichten aus Ostpreußen, ist sie damals bekannt geworden. Also wenn man das heute auf übersetzt, war sie sozusagen die Rosa Munde Pilcher Ostpreußens. Und das macht die ganze Sache, Heinz hat es ja schon angedeutet, nicht einfach. Denn schlussendlich waren manche von diesen Menschen zu ihrer Zeit durchaus progressiv, wie eben die preußischen Generäle, die gegen Napoleon gekämpft haben, beziehungsweise und angesehen waren, genau.
Es gibt immer mal wieder eine Zeitenwende und ich habe bei dem Abschlusstreffen auch darauf hingewiesen, dass das Besondere ist ja, dass es nicht nur schwierig ist, sondern es gibt ja auch Leute, also machen wir uns nichts vor, es gibt ja auch Leute, die sagen, aber das kann man doch nicht machen, das war doch eine ganz grandiose Person und es kann sogar sein, dass irgendwann in der Zukunft andere Leute in einer Straßennamenkommission sitzen und sagen, die Reik-Dreher-Straße muss wieder weg, weil das war ja ein Freidenker und das passt jetzt mal überhaupt nicht zu unserer Gesellschaft, die Hartwig-Rupp-Stahl ist. Das ist gar nicht mal so einfach.
Ganz genau, und es gab, oder ich will jetzt nicht den politischen Mitbewerber Schelten, aber es gab auch eine Stadträtin, die in einer Sitzung des Kulturausschusses gemeint hat, zu einem Straßennamenvorschlag in der Heinrich-Pesch-Siedlung. Sie wissen, das ist eine katholische, der Grund und Boden gehört der katholischen Kirche. Deswegen reden die natürlich auch gerne mit über die Straßennamen und haben zum Beispiel Edith Stein vorgeschlagen. Also bitte. Und der Kollegin fiel dann nichts anderes ein, zu sagen, naja, ihr gefallen also Namen von Personen schon mal gar nicht, weil das würde ja vielleicht in 10 oder 50 Jahren eine Kommission anders sehen und dementsprechend kann man nicht von der Hand weisen, aber... Aber würde man jetzt wirklich eine Erich-Ramsauer-Straße wirklich in Ludwigshafen schlecht finden oder Ehrenringträger oder Ehrenbürger oder Edith Stein zum Beispiel? Also ich weiß nicht. Also man kann natürlich immer eine Straße der Völkerfreundschaft draus machen oder eine Straße des Friedens oder eine Straße der Weltmeere. Aber es ist schwierig. Aber ich würde den sagen, also Edith Stein steht, glaube ich, über den Dingen. Da sollte man vielleicht...
der Besitzer des Grund und Bodens da schon Vorstellungen hat und schon geht es los. Deswegen, man braucht sich, ich bin ja nach der Hälfte der Zeit dazu gestoßen, als ich mit Nesrin dann was getauscht habe und wieder im Kulturausschuss mich wieder gefunden habe. Ich war ja 5 Jahre im Kulturausschuss, da bewege ich mich wie Reik, wie der Fisch im Wasser. Aber da hieß es, Sie haben viel versäumt, da müssen Sie aber was nachholen. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich schon getan, zum Teil. Und es wurde auch viel Arbeit dann nochmal umgeworfen und von vorne angefangen. Und ich weiß, auch hier in der Region, in Bad Dürkheim zum Beispiel, ging es ja darum, die Karl-Reder-Allee umzubenennen. Karl-Reder, der pfälzische Mundart- und Volksdichter. Und in der Karl-Reder-Allee ist auch das privat betriebene, soweit ich weiß, Karl-Reder-Haus, also ein Museum über den Mann. Aber er hat auch eine Auftragsarbeit, da könnte ich noch drüber hinwegsehen, wenn der Gauleiter kommt und sagt, der Führer kommt zu Besuch, schreib mal ein Gedicht. Und zwar ein Lobgedicht, kein Schmähgedicht. Da hätte ich mir auch zweimal überlegt, ob ich sage, nee, mache ich nicht, Junge. Und zu der Zeit. Und Und er soll in Amerika ja eine Art Wahlkampfveranstaltung gemacht haben, aber das ist eine ambivalente Sache, weil er natürlich auch der Pfälzische, einer der großen pfälzischen Dichter war und das Museum stand und es ist schwierig. Also wenn ich jetzt, gab dann auch eine Bürgerinitiative, die gesagt hat, nix da, die bleibt da aus dem und dem Grund. Und die hatten auch zwei, drei gute Argumente. Ich hätte als nicht gewusst, wo ich mein Kreuz mache, als Bad Dürkheimer. Soweit ich weiß, bleibt die Karl-Reder-Allee so, wie sie war. Und übrigens, wir haben in Ludwigshafen eine Karl-Reder-Straße in der Gartenstadt hinten raus. Keine Allee und eher ein bisschen abseits, aber da ist auch schnell mal eine Stunde weg, wenn man merkt, hoppla, wir haben ja auch eine Karl-Reder-Straße. Gut, Straßennamenkommission, der Bericht kommt, da will ich sowieso nicht vorgreifen, aber das macht Arbeit und ist nicht einfach und will auch getan werden, wie gesagt, nicht nur hier. Vielleicht das Highlight aus dem letzten Stadtrat, da war schon einiges los, aber es kam zur großen, auch irgendwie historischen Abstimmung oder zu einer haushalterischen Zeitenwende für Ludwigshafen, denn wir nehmen teil an dem Entschuldungspaket des Landes, also Übernahme von Kassenkrediten, und da musste die Verwaltung auch viele, das ist nicht bedingungslos, Formulare ausfüllen und verhandeln mit den Banken, also mit den Gläubigern, ob ein Schuldnerwechsel, Schuldner wäre ja dann hier die Landesbank, soweit ich weiß, also nicht das Land selbst, das müssen wir mal nachlesen. Das war Sache der Verwaltung, also es war viel nachzuweisen, um dann in einer komplizierten Formel den genauen Betrag der Entschuldung auszurechnen, und es sind ein gutes Stück über 500 Millionen, die uns abgenommen werden. Natürlich hätte man die 500 Millionen sowieso nie zurückgezahlt. Was Erleichterung bringt, ist Zins und Tilgung. Und wie viel das in den kommenden Jahren, wie viel Freiheit und Luft das verschaffen wird, das kann man jetzt gar nicht beziffern. Das höchstens in Szenarien. Aber da das Thema seit 1996 spätestens die Politik und die Verwaltung beschäftigt hat, mal mehr, mal weniger. Ich erinnere an eins meiner Lieblingszitate des damaligen Kämmerers in der Neuen Luh damals, 1996. Die Stadt ist in einer finanziellen Schieflage, aber das Konsolidierungskonzept steht und muss noch umgesetzt werden. 96, und eine Konsolidierungskommission haben wir ja auch erst, ich will nicht drauf rumreiten, noch gar nicht mal so lange. Da ist die Arbeit auch eher mühsam. Der erste Vorschlag, wir geben den Feierabendstadträtin einfach mal weniger Geld, ist an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Aber wir sind ja dort aktives Mitglied und die Vorschläge des Einsparens werden besser, viel besser als der ein oder andere Vorschlag auf der berühmten Sparliste bei den Querelen. Na, wie zum Beispiel, wir gießen jetzt unsere Zimmerpflanzen selbst. Da fällst du ja, wenn du nicht sitzt, um. Aber endlich ist jemand da, der sich ein bisschen drum kümmert, und das sind wir. Ja, es ist Wahlkampf, auch wenn man bescheiden ist von Natur aus, wie meiner einer. Es ist nicht schlau, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, wenn man welches hat. Und wir haben welches. Raik, noch was Fröhliches.
Ja, und zwar der Ortsbeirat der südlichen Innenstadt ist immer wieder gut für die Themen der Stadt, denn die südliche Innenstadt ist im Prinzip die Innenstadt von Ludwigshafen. Und der Aufreger der letzten Sitzung war wieder der Berliner Platz, aber diesmal nicht die Bautätigkeit auf dem Berliner Platz, sondern das Alkoholverbot. Und zwar hat sich Anti-Alkoholsatzung oder Alkoholsatzung heißt es.
Im Raum, im Straßencafé geht es natürlich.
Richtig. Und da bezahlt man ja dafür. Die Gastronomen wollen dafür Geld. Und man möchte, dass am späten Abend bzw. in den Nachtstunden die Besucher der umliegenden Gastronomie, insbesondere des Musikparks, nicht auf dem Berliner Platz ihren Clubbesuch verlängern und dort krakeelen und mit Steinen und mit Flaschen um sich schmeißen, und dergleichen mehr. Das machen sie natürlich auch gratis noch oben drauf, das geht aufs Haus. Aber ich sag mal, die Anwohner sind genervt, es sind immer natürlich die gleichen. Die Anwohner, die wissen natürlich, wir wohnen nicht in einem Luftkurort und wir haben jetzt hier nicht Bad Reichenhall. Aber es muss natürlich auch irgendwo im Raum bleiben und da hat diese Alkoholsatzung immer gute Dienste getan.
Obwohl, wenn ich das sagen darf, auf Nachfrage, damals haben die zwei netten Polizisten, die im Stadtrat waren, noch im Stadtratssaal im Rathaussender, als es um Zahlen ging und wer da sozusagen, wo kommen denn die Leute her, die wir, also krakehlen ist das eine, ja, im angedüdelt rumschreien, kann auch Spaß machen, aber es ging ja auch um, sagen wir mal, ernstere Gefahren, also Gewaltdelikte, Schlägereien, Sachbeschädigung und so weiter. Und da haben wir einige Fragen gestellt, unter anderem auch, das Einzugsgebiet der Delinquenten könnte ja durch Zufall sein, dass alle Leute, die sich strafbar machen oder machten in letzter Zeit, aus Limburger Hof kommen oder Altrip oder Mannheim oder von mir aus Oppau, ohne jetzt da den Kreis. Und da hieß es, ja, so eine granulierte, spezifische Berliner Platz-Statistik haben wir gar nicht. Das haben wir uns jetzt so ein bisschen zusammengesucht für diese Stadtratssitzung. Mhm. Und als unser Vorschlag kam, ja, wenn schon, dann sollte man vielleicht dieses Alkoholverbot etwas 50 Meter in die Ludwigstraße verlängern, weil es da von Anwohnern explizit, wir hatten da einen Ortstermin, Beschwerden gab, dass aufgrund des Discounters dort Leute den dort erworbenen Alkohol vor Ort gleich mal konsumieren und sich dann, wenn das zweite Bier drin ist, wird das erste raus, habe ich mal gehört, sich da auch erleichtern im Durchgang zu dem Parkplatz zum Rheinufer hin und die Zustände wären unhaltbar. Und da haben wir darauf hingewiesen, also dem zuständigen Kämmerer, der ja auch die 50 Meter, die könnte man doch dazu nehmen, dann hätten wir da tatsächlich mal zumindest auf diesen 50 Metern das Problem für die Anwohner gelöst. Und da gab man sich sehr viel Mühe mit völlig lachhaften Zahlen, die überhaupt 0,0 für die Innenstadt anwendbar waren, sondern höchstens für die ganze Stadt mehr oder weniger aussagekräftig waren. Größte Mühe, das nicht machen zu müssen, weil man dann die ganzen formalen Arbeiten für diese Alkoholverbotszone wieder machen müsste, die Verwaltung, und möglicherweise muss man sich dann auch das Okay von der ADD oder vom Innenministerium holen. Und da hatte man, machen wir uns nichts vor, das war offensichtlich kein Bock. Und dieses Jahr probieren wir es wieder. Oder zumindest fragen wir mal nach, ob man das nicht mal machen könnte, weil es wäre irgendwie, also wenn du mich fragst, wäre es vernünftig, da kommt es auch nicht mehr drauf an.
Richtig, also bekannt sind wir ja sicherlich nicht als die
Pirat sogar. Eigentlich müsste ich mich von Partei wegen anketten und sagen, haltet ein, Freiheit für alle, kein Alkoholverbot, Bier in freier Natur ist ein Menschenrecht. Mache ich aber nicht. Und zwar erstens, weil die Anwohner da nichts zu lachen haben. Sonst, bis sich jemand sogar an uns wendet, da muss es schon schlimm sein. Und außerdem, weil die Antwort, also wirklich, also ich bin ja nicht so, von mir aus kann jeder machen, was man will, aber die Antwort war ja schon, also das sagt, die hatten keinen Bock, ja.
Ganz genau. Aber meistens, wenn man sagt, es ist schlimm und man geht dann hin und guckt sich das an, ist es meist noch viel schlimmer. Also es ist auf alle Fälle. Wir hatten mal eine von den Grünen aus eine Veranstaltung, eine Wahlkampfveranstaltung auf ein Bier mit Özdemir. Allerdings fand das, hört, natürlich nicht in den Abend- oder Nachtstunden statt, sondern wir haben uns damals, ich glaube, das war um 14, 15 Uhr, haben wir ein Bier ausgegeben. Manche haben auch zwei getrunken, wie auch immer. Es war auf alle Fälle eine erfolgreiche Veranstaltung, aber schlussendlich, das Bier um 4 ist kein Thema, sondern das Bier um 4 Uhr nachts ist ein Thema. Und der gesamte Ortsbeirat war dafür, dass es diese Alkoholsatzung wieder geben soll. Nach den etwas beschaulichen Corona-Jahren. Und jetzt werden ja die Temperaturen langsam, aber stetig immer höher. Also von daher, Handlung ist geboten in diesem Fall.
Bier am Nachmittag ist rund um die Uhr ist Bier da verboten. Also nicht nur nachts, soweit ich weiß. Also auf die Parkbank setzen und eine Dose leeren ist, das ist nicht nur nachts. Aber man kann sich ja in eine der Shisha-Bars setzen und nicht nur eine Shisha bestellen, sondern ich nehme mal an, die werden auch Bier haben und da ist es ja in Ordnung. Es ist, also vieles daran ist symbolisch und dass die Statistiken wirklich lächerlich fragil oder gar nicht erst vorhanden sind, das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht. Ja? Also da werde ich aus Protest zum Verfechter eines richtigen Alkoholverbots, weil das, also die Schlamperei kann ich nicht ertragen. Wenn schon dann richtig, dann könnte ich ja dagegen sein, zur Not. Aber gegen so einen zusammengeschusterten Verhau und dann immer wieder abgestimmt aus Tradition, weil es halt auf der Tagesordnung steht, das ist jetzt nicht unser Stil. Zumindest machen wir mal die Anfrage und wer unbedingt will, ich halte keinen auf, der ein Bierchen trinken will auf einer öffentlichen Bank, das muss jeder selber wissen.
Zum Ende noch zwei Jubilare von hier aus herzlichen Glückwunsch und zwar zwei Ludwigshafener Institutionen feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Ganz aktuell am 21. Juni feiert der Kanu-Club Ludwigshafen mit Sitz auf der Parkinsel, wenn sie praktisch hinten bei der Pegeluhr stehen und gucken nach hinten. Da ist das Gelände des Kanu-Clubs seit meines Erachtens 25 Jahren. Aber den Kanu-Club gibt es, wie gesagt, seit 100 Jahren, gegründet im Hemshof. Keiner weiß mehr, wo es war. Heute, also gibt es natürlich keiner mehr da, aber wie auch immer. Der Kanu-Club ist übrigens immer ein besonders beliebter Partner von uns, und zwar bei der sogenannten politischen Regatta beim Hafenfest Anfang September jedes Jahr am Luitpoldhafen. Und der Herr Bartels, der Vereinsvorsitzende, der jetzt nach 25 Jahren den Vereinsvorsitz abgibt, herzlichen Glückwunsch für diesen Verein, der mit diversen Medaillen in Europa und Weltmeisterklassen und von sich reden macht und einen hervorragenden Stand hier in Ludwigshafen hat. Also herzlichen Glückwunsch an den Kanu-Club Ludwigshafen. Ein zweiter Jubilar, der uns übrigens immer versorgt, ist die Firma Moorbacher in der Mundenheimer Straße. Denn den Kaffee von der Firma Moorbacher hat nicht nur unser ehemaliger Kanzler Helmut Kohl geschätzt, den schätzt auch viele andere Menschen in Ludwigshafen und Umgebung. Und auch wir, unsere Fraktion, setzt auf heimischen Kaffee.
Ganz genau. Gern auch mal halb entkoffiniert, weil man trinkt ja schon mal ein Tässchen mehr, wenn der Tag lang ist. Und bei uns werden die Tage, wir weisen gern und oft, vielleicht mittlerweile unnötig darauf hin, auch mal etwas länger. Eigentlich ist dieser Podcast viel zu kurz. Wir müssen aufhören aus Zeitgründen. Es wird ein Teil 2 folgen, weil vieles haben wir aus Zeitknappheit jetzt und auch um den Aufnahmetermin drumherum nicht unterbringen können. Schon allein im Bereich Kultur oder das Jubiläum 50 Jahre Eingemeindung Ruchheim wurden nur kurz erwähnt, und zwar gerade eben. Der Theaterfrühling, da könnte man auch noch was sagen. Ich habe das Programm da, das Burgtheater, vielleicht sogar die Minischmeier kommen nach Lu. Es gab eine Sondersitzung des Kulturausschusses, fällt mir gerade ein, auch um rund um diese Sache. Ich werde mich demnächst einladen bei unserem ausgezeichneten, sympathischen Museumsdirektor, Herrn Zechlin, um mit verschiedenen Künstlern, die hier in Ludwigshafen mal wohnten und meiner Meinung nach unverdient und was weiß ich, aus was für Gründen in Vergessenheit geraten sind, zum Beispiel einer der Professoren von Gerhard Richter, dem bekanntesten deutschen Maler zurzeit überhaupt, der wohnte mal in Friesenheim, bevor er dann rübermachte. Er war Kommunist, erst musste von den Nazis fliehen und dann ist er in die DDR und war in Dresden Kunstprofessor und auch Lehrer von Gerhard Richter. Und da muss ich mit einem Fachmann reden, denn angeregt wurde ich durch die Präsentation unserer neuesten Ausgabe des Magazins Proud, also Ludwigshafen ist proud, also stolz auf Persönlichkeiten, die aus Ludwigshafen im Kulturbereich oder in anderen Bereichen Außergewöhnliches geleistet haben. Und was mich aufregt ist, dass seit vielen Ausgaben überwiegend Personen behandelt werden, die mal nachts durch Ludwigshafen durchgefahren sind und höchstens mal in Mannheim wohnten. Und das ist mir zu wenig, wenn ich mir überlege, dass es hier eine Pianistin gab, bei der ich weitgehend erfolglos Klavierunterricht hatte, die dann in ihrem zweiten Frühling über 2 Millionen Schallplatten verkauft hat. Und ich finde niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir schalten in den zweiten Gang, nicht nur weil Wahlkampf ist, sondern weil wir beflügelt sind von der Kraft des Frühlings und von unseren vielen kleinen Erfolgen und weil uns das Spaß macht, Ludwigshafen zu einem besseren Ort zu machen.
Ganz genau. Und wenn Sie also zu einem besseren Ort kommen wollen, dann merken Sie sich vielleicht den 13. April vor. Das ist ein Samstag und zwar der Pfalzbau. Da ist Premiere von Sister Act, einer Veranstaltung, die vom Pfalzbau selbst organisiert bzw. produziert wurde, bzw. vom Förderverein der Freunde des Theaters im Pfalzbau auch finanziert wurde. Und ganz besonders zu erwähnen, alle Mitglieder des Ensembles sind Ludwigshafener Bürger, die keine Schauspieler sind oder beziehungsweise keine ausgebildeten Sänger sind, sondern dieses Stück wird von Ludwigshafenern für Ludwigshafener gemacht und für die gesamte Region. Und unser Podcast kann mit diesen persönlichen Empfehlungen enden. Unser Podcast für Ludwigshafen, für die Metropolregion und für das gesamte Universum. Heinz, noch eine Anmerkung?
Ich hätte eine gehabt, aber die spare ich mir auch für das nächste Mal, weil wir haben so viel Stoff, dass Teil 2 oder überhaupt ein nächster kommunalpolitischer Podcast nicht lange auf sich warten lassen wird. Ich sage auf Wiederhören, bis bald und wir freuen uns auf den Wahlkampf. Wenn Sie uns sehen, kommen Sie vorbei, nehmen Sie einen Kugelschreiber mit oder beschweren sich oder üben konstruktive Kritik. Alles ist möglich bei uns. Bis bald.